Bevor es gleich mit dem Podcast losgeht, kurz mal nachgefragt. Zahlt ihr eigentlich Gebühren für euer Girokonto? Ich finde ja, auf Kontoführungsgebühren kann man gut verzichten. Deshalb wird dieser Podcast auch von der Sparda Bank Hamburg präsentiert. Dort gibt's nämlich das kostenlose Gehaltskonto für 0 Euro. Mein Tipp? Jetzt mit nur wenigen Klicks online oder in der Filiale zur Sparda Bank Hamburg wechseln und Gebühren sparen. Und nun geht's los mit dem Podcast. Präsentiert von der Sparda Bank Hamburg.
HSV, wir müssen reden. Der Abendblatt-Podcast rund um den Hamburger Sportverein.
Noch 7-mal schlafen, dann geht sie los, die 7. Zweitligasaison des HSV. Und auch wir sind wieder da mit einer neuen Folge von HSV, wir müssen reden. Eine Woche vor dem Saisonstart des HSV in Köln. Mein Name ist Henrik Jacobs. Ich war 6 Wochen lang raus beim HSV. Dafür war mein Kollege Stefan Walter aber quasi jeden Tag da und im Einsatz. Und der wird uns heute mal ein bisschen auf den Stand bringen, was beim HSV so passiert ist in den vergangenen Wochen und was vom HSV denn jetzt so zu erwarten ist. Ja, moin Stefan, Grüße nach Berlin.
Moin Henrik, schön, dass du wieder da bist. Kann ich direkt mal ein bisschen Urlaub machen in Berlin.
Ja, gestern noch in Österreich, heute schon in Berlin. Deine Heimatstadt, glaube ich, kann ich hier an dieser Stelle verraten, für alle, die es nicht wissen. Bist du gut zurückgekommen? Wichtigste Frage gestern. Er geht ja nicht jedem gerade so, der fliegt durch Europa.
Ja, zwischendurch war ich mir nicht sicher, ob ich in einem Zug der Deutschen Bahn sitze oder ob es doch ein Flieger der Lufthansa ist. Also ich war dann letztlich um 1 Uhr morgens zu Hause. Aber alles in Ordnung, ich bin gut zurückgekommen. Es war ja auch noch ein Testspiel gestern am Reisetag. Ja, das hat alles gut geklappt. Ich habe die HSV-Spieler auch noch am Flughafen getroffen. Miro Moheim war etwas verwirrt, als ich in die entgegengesetzte Richtung nach Berlin gelaufen bin und nicht zu ihm nach Hamburg. Aber wenn er diesen Podcast hört, weiß er Bescheid.
Den hört er mit Sicherheit. Schöne Grüße von hier an Miro Moheim. Gestern in Österreich, du hast es schon gesagt, das letzte Testspiel 0-0 gegen Limassol. Ich habe es auch gesehen auf YouTube, wirkte da eher so wie so ein lauer Sommerkick. Ich weiß nicht, wie es vor Ort rüberkam. Ja, wie war so dein Fazit des Spiels? Defensiv, glaube ich, waren alle zufrieden. Nach vorne ging jetzt nicht so wirklich viel. Wie hast du das Testspiel erlebt?
Ja, normalerweise hänge ich Testspiele wirklich gar nicht hoch, weil sie einfach wenig Aussagekraft haben. Man muss auch immer berücksichtigen, wie weit ist der Gegner, wann steigt der Gegner in die Saison ein. Nord zum Beispiel steigt 2 Wochen später als der HSV ein. Deswegen war es vielleicht auch möglich, die 4-2 zu schlagen. Das würde wahrscheinlich unter fairen Bedingungen, nenne ich es mal, nicht unbedingt gelingen. In dem Fall aber war es nochmal auch die Generalprobe vor dem Zweitliga-Auftakt. Und dann kann man dann schon erste Rückschlüsse ziehen, wie gespielt wird, mit welchem Personal vor allem. Und ich glaube, dass vor allem die Offensive momentan noch wirklich Sorgen bereitet. Das liegt natürlich hauptsächlich daran, dass Davy Selke und Bobby Glatzel noch nicht wieder voll einsatzfähig sind. In den Testspielen kamen sie gar nicht zum Einsatz. Glatzel trainiert sogar seit 3 Wochen nicht, wird auch sehr wahrscheinlich ausfallen gegen Köln. Und Davy Selke, da hofft der Verein noch, dass es reicht für einen Einsatz gegen Köln. Ich würde auch nicht ausschließen, dass er vielleicht sogar von Anfang an spielt. Es ist ja auch ein Stück weit nachvollziehbar, dass wenn jemand von einem Mittelfußbruch kommt, dass er dann nicht direkt im Testspiel eingesetzt wird. Er trainiert aber schon wieder voll mit und das auch seit 1,5 Wochen. Also ich würde es nicht ausschließen, dass er vielleicht spielt, sogar von Beginn an, um vielleicht die ersten 60 Minuten. Weil ohne die beiden Zielspieler vorne im Angriff fehlt es dem HSV in Torgefahr.
Das hat man ja auch gestern gesehen. Also Königsdörfer dann vorne in der Spitze alleine, das ist natürlich dann nicht seine Position. Er ist vielleicht, wenn dann auch ein zweiter Stürmer, der aber auch mehr über außen kommt, mehr in die Tiefe geht. Hatte, glaube ich, eine Torchance gestern. Ansonsten war jetzt von ihm nicht so viel zu sehen. Stichwort Selke, einer von 3 Neuzugängen bisher. Viele haben sich ja etwas gewundert über den Transfer, ob er nicht zu verletzungsanfällig ist, ob das nicht so ein typischer HSV-Transfer ist. Nochmal mit einem guten Vertrag wahrscheinlich ausgestattet. Wie hast du ihn jetzt so im Trainingslager beobachtet? Du warst ja nah dran. Was kannst du so zu seiner Fitness sagen? Wie weit ist er schon? Kann er für den HSV schnell eine Verstärkung werden?
Also auf jeden Fall redet er gerne auf dem Platz. So viel fällt sofort auf. Also man weiß, warum die Gegner ihn vor allem als ein Stück weit nervig auch empfinden. Das ist ja auch genau der Grund, weshalb er verpflichtet wurde, um auch diese eklige Spielweise, nenne ich es mal, ne, körperbetonte Aggressivität auf den Platz zu bringen. Von der Fitness her macht er auf mich einen sehr guten Eindruck. Vor dem Trainingslager hieß es ja, na, mal gucken, ob er überhaupt mit trainieren kann im Salzburger Land. Dann ist er aber relativ schnell wieder ins Training teilintegriert worden, hat dann auch wirklich zügig auch schon das komplette Training mitgemacht, teilweise wirklich 2 Stunden am Stück. Hinterlässt einen guten Eindruck. Ich halte es, wie gesagt, für eine Schonungsmaßnahme, dass man ihn in dem Testspiel noch rausgehalten hat. Es gab ja keinen Grund, ihn da zu verheizen. Ich halte ihn aber definitiv für einsatzfähig gegen Köln.
Okay, wie würdest du den Transfer so insgesamt bewerten? Also ich sag mal so, die Rückmeldungen, die Kommentare waren jetzt nicht sonderlich positiv. Andererseits, wenn man guckt, er ist ein erfahrener Bundesliga-Stürmer, spielt jetzt dann, glaube ich, das erste Mal in der zweiten Liga auch. Das könnte ihm ja entgegenkommen, so als Spielertyp hat der bisher bei Vereinen gespielt, die jetzt nicht unbedingt immer den Ball hatten, wo quasi viele Flanken reinkamen, sondern jetzt auch zuletzt dann in Köln, wo man jetzt als Stürmer nicht so viele Chancen hat. Das wird sich beim HSV mit Sicherheit ändern. Glaubst du, dass er in dieser zweiten Liga funktionieren wird?
Ja, es hängt sicherlich sehr viel davon ab, wie sehr auch der Fußball von Steffen Baumgart funktioniert. Steffen Baumgart möchte gerne das System auf mehr Flanken umstellen, deswegen ja auch die Doppelspitze mit Latzel und Selke, zwei Türme da vorne drin. Man muss aber auch sagen, Selkes beste Saison war bisher auch mit RB Leipzig und Hertha BSC, als er 10 Saisontore geschossen hat. Er ist also nicht als Top-Torjäger bekannt. Man kennt auch einige Szenen, gerade auch bei Werder Bremens Abstieg am letzten Spieltag, wo er auch teilweise 100%ige Torchancen verballert hat. Also das ist ein Stück weit der Ruf, der ihm auch nacheilt. Diesen Ruf kann er aber natürlich auch ins Positive drehen hier beim HSV. Ich denke, am Ende steht und fällt alles wirklich auch mit der Anzahl der Tore, die er für den HSV schießen wird. Da ist aus meiner Sicht ja alles möglich. Natürlich kann er zweistellig treffen. Es kann aber auch eine enttäuschende Saison werden. Er macht jetzt erstmal wirklich auch einen körperlich guten Eindruck, auch so von der Aggressivität und von seiner Mentalität, wie er vorangeht. Ich glaube schon, dass das eine Art Spielertyp ist, der in dem Kader bisher noch nicht zu finden war. Aber natürlich muss sich auch das Gesamtgefüge am Ende, das muss auch funktionieren. Robert Latzel hat bisher sehr, sehr gut funktioniert, wenn er zwei Flügelstürmer an seine Seite gestellt bekommen hat. Ob das auch mit Selke klappt, ich würde da zumindest mal ein dickes Fragezeichen dahinter setzen. Aber Glatzel und Selke können mich gerne eines Besseren belehren und sofort treffen. Und dann ziehe ich auch meine Aussage zurück und sage, die beiden harmonieren. Aber ich würde es zumindest mal nicht voraussetzen, dass das auf Anhieb klappen wird. Ich glaube schon, dass ich da einiges erst zurechtfinden muss, weil Glatzel ja einfach auch jemand ist, der da ein Stück weit seine Freiheiten im Strafraum braucht. Und die beiden müssen sich dann natürlich ein bisschen auch gucken, dass sie sich ergänzen und sich nicht auf den Füßen rumstehen.
Jetzt ist Robert Glatzel ja noch aktuell verletzt, eine Sehnenreizung in der Wade. Da kommen natürlich so ein bisschen Erinnerungen hoch an Sebastian Schonlau, der damit fast die ganze Hinrunde ausgefallen ist, im vergangenen Jahr immer wieder sich neu verletzt hat. Von Robert Glatzel kennt man das eigentlich nicht. Der war die letzten 3 Jahre beim HSV eigentlich nie verletzt, hat, glaube ich, mal ein Spiel verpasst. Was sagen die Leute beim HSV? Wird da offen über diese Verletzung gesprochen oder wird da versucht, eher das so ein bisschen zu verheimlichen, was er wirklich hat? Wie transparent geht der HSV damit um? Oder was denkst du, wie lange wird er dem HSV noch fehlen?
Also da sowohl Robert Latze als auch Matteo Raab seit den Interviewterminen mit mir ausfallen, habe ich mir natürlich schon ein, zwei Sprüche
angehört. Da entschuldigen.
Ja, wobei ich behaupten würde, dass es da keinen direkten Zusammenhang gibt. Nein, der HSV hält sich da sehr bedeckt. Vor dem Trainingslager war Steffen Baumgart noch sehr optimistisch, hat angekündigt, nein, das ist nur eine Sehnenreizung. Er wird auf jeden Fall in Österreich dann auch wieder einsteigen ins Training. Davon war er jetzt wirklich weit entfernt. Also er macht die ganze Zeit sein individuelles Programm mit Reha-Trainer Kapell. Man merkt es auch an seinem Gesichtsausdruck, dass er schon mit sich selber hadert, weil er natürlich auch ein Spieler ist, dem Fitness sehr, sehr wichtig ist. Er schiebt ja auch viele Extra-Einheiten im Gym in Ottensen. Und er kommt auch selber über die Fitness, er kennt es gar nicht, verletzt zu sein. Von daher merkt man ihm auch an, dass es auch für ihn mental ein Rückschlag ist, jetzt die Vorbereitung nahezu komplett verpasst zu haben. Es ging ja schon am letzten Trainingstag in Schneewedding los. Also er hat eigentlich in der ersten Woche nur 4 Tage mittrainiert, seitdem fällt er aus. Ich musste auch zwischendurch an den Fall Schonlau denken, gebe ich ganz ehrlich zu, weil halt am Anfang das alles noch so klein geredet wurde von Vereinsseite und es halt hieß, ja, eine Reizung der Wade und so schlimm ist das ja gar nicht und wir gucken von Tag zu Tag, naja, und dieses von Tag zu Tag gucken zieht sich jetzt schon 3 Wochen hin. Ähnlich wurde es auch vor einem Jahr mit Schonlau kommuniziert, der fiel am Ende fast die komplette Hinrunde aus. Ich hoffe, dass es bei Robert Latzel nicht so sein wird und dass er wirklich zeitnah zurückkehrt. Ich bin aber auch bei der Ansicht von Steffen Baumgart, es kommt jetzt nicht darauf an, ihn irgendwie für dieses erste Spiel in Köln auf den Platz zu bekommen, sondern man muss am Ende das große Ganze und vor allem die gesamte Saison sehen. Und da wird Robert Latze noch sehr, sehr wichtig für den HSV werden. Und ja, möglicherweise reicht es auch noch nicht für das Heimspiel gegen Hertha, aber danach hoffentlich wird er dann auch für den HSV zurückkehren.
Ja. Ein weiterer wichtiger Spieler, der aktuell fehlt oder gestern zumindest gefehlt hat, ist Jean-Luc Dompé. Der hat ja zuletzt dann in Lübeck in seinem Kurzauftritt mal gezeigt, was er kann mit seinen 3 richtig starken Toren. Was ist da los? Was hat der aktuell? Der ist ja auch immer jemand, der dann irgendwie mit kleineren Verletzungen dann auch mal ein bisschen länger fehlt, so ein, zwei Wochen, wo dann mal auch die Trainer nicht ganz zufrieden sind, was dann auch die Dauer seiner Ausfallzeit angeht. Ja, wie ist da der aktuelle Stand?
Also von Vereinsseite aus hieß es, er klagt über Unwohlsein. Als er allerdings gestern auf der Pressetribüne neben mir stand, um das Testspiel gegen Limassol zu sehen, sah er jetzt nicht so unwohl aus, sondern wirkte eigentlich recht frisch. Ich denke, dass es was Muskuläres ist und dass auch da ja nicht unbedingt immer die Wahrheit nach außen gesagt werden möchte. Auch bei Dompe war es ja schon immer so in der Vergangenheit, vor allem seit Steffen Baumgart der Trainer ist, dass er immer mal wieder ausgefallen ist für ein paar Trainingstage. Das ist auch der Grund, weshalb er nicht unbedingt den leichtesten Stand beim Trainer hat. Ich glaube, bei ihm wird ganz wichtig sein, dass er direkt am Montag sich fit meldet und signalisiert, Trainer, ich bin bereit, hier die Trainingswoche durchzuziehen. Und dann führt in der Startelf auch kein Weg an ihm vorbei, weil er aktuell der formstärkste Flügelspieler ist.
Okay, dann können wir da direkt weitermachen, was dann die Startelf angeht. Also wenn Jean-Luc Dompe spielt, gestern hat Bakariata auf Linksaußen gespielt, würdest du dann vermuten, dass Bakariata dann auf der Bank sitzt, wenn Dompe spielt, oder geht Jatta dann nach rechts? Da hat jetzt gestern Neuzugang Adam Karabetz gespielt, allerdings etwas leicht eingerückt in die Mitte, etwas andere Spielweise dann. Ja, wie siehst du da die Position von Jatta, oder wird er sich dann auch auf der Bank wiederfinden?
Tja, Jatta ist ein ganz schwieriger Fall aktuell, hat wirklich nicht überzeugt in der bisherigen Vorbereitung, präsentiert sich nicht in der Form, in der er dem HSV auch weiterhelfen kann. Er wirkt auch nicht so agil, auch in seinen Sprints setzt er sich nicht mehr ohne weiteres durch, so wie man das von ihm gewohnt ist. Dass er technische Mängel hat, ist ja bekannt, aber wenn er dann auch nicht über seine Power kommen kann, dann bleibt eben nicht mehr viel Mehrwert für die Mannschaft übrig. Trotzdem würde ich ihn da auch nicht zu früh abschreiben. Wir kennen das von Jatta, dass er eben nicht in der Lage ist, eine Saison konstant seine Leistung zu bringen, aber dass er immer mal wieder dann auch zurückkehrt und dann aber sich auch genauso seine Auszeit nimmt. Ja, vielleicht fällt ihm auch diese Phase gerade ohne Spiele und mit vielen Trainingseinheiten nicht so sehr. Und er kommt dann, wenn die Saison losgeht, braucht vielleicht auch die vollen Stadien, das Adrenalin. Ich habe vielleicht mal eine unpopuläre Meinung, was die Startelf betrifft. Ich könnte mir vorstellen, dass es für Dompe reicht, dass er jetzt wieder mittrainiert die Woche, dass er auf links außen beginnt. Vorne im Sturm, ja, vielleicht sogar schon mit Davy Selke, ansonsten wäre es Ransdorf Königsdörfer, wenn Selke eben eher als Joker kommen soll. Das ist ja immer so eine Abwägungsfrage, ne? Bringt man ihn die ersten 60 Minuten oder bringt man ihn die letzten 30 Minuten? Und auf rechts setze ich auf Bakariata als Schienenspieler, aber, weil der HSV hauptsächlich mit einer Dreierkette hinten aufbaut, wenn er viel Ballbesitz hat, jetzt im Testspiel, sind dadurch Nico Oliveira und William Mikkel-Bransis eher als rechte Flügelstürmer eingesetzt worden bei eigenem Ballbesitz. Das wäre eigentlich eine Rolle, die ja prädestiniert für Bakariata ist. Deswegen, ja, glaube ich, würde ich jetzt einfach mal mich für diese Variante entscheiden, auch wenn sie bisher noch gar nicht gespielt wurde medial. Aber ich denke, dass weder Nico Oliveira noch William Mikkel-Bransis in der Startelf in Köln stehen. Und dass Baumgart sich taktisch was mit Bakariata einfallen lassen könnte.
Okay, interessante Prognose. Dann müsste ich auch meinen Text heute nochmal abändern, denn ich habe jetzt gerade geschrieben, es läuft auf einen Zweikampf zwischen Mikkel-Bransis und Oliveira hinaus. Also ja, Bakariata könnte dann ja tatsächlich auch eine interessante Option sein. Hat er die schon mal ausprobiert jetzt im Training oder in Testspielen? Das habe ich jetzt nicht mitbekommen.
Er hat ihn noch nicht im Defensivverbund als Rechtsverteidiger getestet. Und das wäre ja zwangsläufig die Rolle, die Jatta dann auch bei Ballbesitz der Kölner, und den wird es ja zweifellos geben, wenn sie zu Hause spielen, als Favorit ja auch. Das hat er auf jeden Fall so noch nicht getestet mit Jatta. Aber natürlich kann er das spielen. Er ist eigentlich der prädestinierte Schienenspieler, weil ihm sicherlich die technischen Fähigkeiten für die dauerhafte Offensivrolle fehlen. Gleichzeitig ist er aber sehr vorbildlich im Defensivverhalten, geht immer wieder mit zurück. Ja, vielleicht ist er ehrlicherweise sogar defensiv stärker als William Mikkel-Bransis und Nico Oliveira. Das würde ich schon sagen, weil die beiden auch eher ihre Stärke in der offensiven Spielfreude haben. William Mikkel-Bransis übrigens mit hervorragenden Flanken aufgefallen in der Vorbereitung. Also er hat definitiv einen guten Eindruck hinterlassen. Ich sehe ihn aktuell sogar vor Nico Oliveira. Aber wie gesagt, ich habe ein bisschen das Gefühl, dass es am Ende einer der beiden Youngster schaffen wird.
Mikkel-Bransis natürlich jetzt auch in seinem dritten Jahr schon. Also der kam ja vor 2 Jahren für, ich glaube, so 800.000 aus Frankreich. Ich glaube, da könnte man jetzt auch mal den nächsten Schritt erwarten. Trotzdem sucht der HSV auch wieder einen neuen Rechtsverteidiger, also wie schon vor einem Jahr, als dann Ignaz van der Bremt kam. Glaubst du am Ende, es wird auch auf jeden Fall noch ein Rechtsverteidiger kommen, oder könnte vielleicht es dann sogar sein, wenn jetzt Oliveira oder Mikkel-Bransis ein gutes Spiel machen oder ihre Chance nutzen, dass vielleicht Klaus Costa da nochmal seine Meinung ändert? Er hat ja gestern schon gesagt, Silvan Hefti von Genua ist ein Kandidat, den sie sich angucken. Was denkst du, wird auf jeden Fall einer kommen noch?
Also ich denke, dass auf jeden Fall noch ein Rechtsverteidiger kommen wird, alleine weil Baumgart wirklich auf dieser Position taktisch am flexibelsten spielt. Also der Rechtsverteidiger muss ja ein hohes Anforderungsprofil mitbringen unter Steffen Baumgart. Der muss sowohl als rechter offensiver Flügelspieler eingesetzt werden können. Er muss nach innen ins Zentrum einrücken, so wie man die Doppelrolle auch von Ludovic Reis in der vergangenen Rückrunde gesehen hatte. Er muss wirklich als klassischer Rechtsverteidiger funktionieren. Er muss als rechter Schienenspieler eingesetzt werden. Also das ist wirklich ein Profil, das nicht jeder mitbringt und für das dadurch auch mehrere Spieler im Kader in Frage kommen und deswegen tut es auch überhaupt nicht weh, da noch einen für diese Position zu holen, weil man dann eben wirklich immer je nach Gegner abwägen kann, welche Prioritäten setze ich denn jetzt für diese Position? Ja, will ich jetzt einen Spieler, der eher offensiver spielt als Schienenspieler oder eher einen, der defensiv seine Qualitäten hat? Und deswegen denke ich, muss der neue Rechtsverteidiger auch wirklich sehr flexibel einsetzbar sein und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass am Ende auch einer kommen wird.
In der Rückrunde, du hast es schon gesagt, hat dann ja Ludovic Reis bei gegnerischem Ballbesitz dann den Rechtsverteidiger gemacht, seinem Spielaufbau dann immer wieder in die Mitte gezogen. Also da hat man dann auch schon gesehen, dass Mikel Bronsis jetzt bei Steffen Baumgart nicht das allergrößte Vertrauen genießt. Vielleicht hat er die Chance jetzt dann auch genutzt in der Vorbereitung. Ludovic Reis, wie siehst du den denn jetzt eigentlich? Gestern hat er dann vor El Fadli und Meffert gespielt. Allerdings war für mich auch nicht so ganz klar zu erkennen, was spielt er da jetzt eigentlich? Zehner, Achter, es war viel auf dem Platz unterwegs. Dadurch ist vielleicht dann dem HSV auch so ein bisschen die Kreativität abhanden gekommen, weil jetzt nicht so der klare Spielmacher auf der 10 auf dem Platz war. Glaubst du, er wird diese Rolle dann trotzdem ausführen, so als Achter, Zehner, oder wo setzt Steffen Baumgart ihn jetzt dann auch in der Vorbereitung ein?
Ja, ich hatte auch das Gefühl, dass er also als eine Art Freigeist eingesetzt wurde gegen Limassol, der überall und nirgendwo war. Ich denke, in diesem Mittelfeldzentrum wird Steffen Baumgart auch immer auch personell sehr flexibel agieren. Für gesetzt halte ich eigentlich nur Neuzugang Daniel El Fadli, der wirklich begeistert mit seiner Aggressivität, mit seiner Zweikampfführung, mit diesem Drang auch immer wieder im Vollsprint den Gegner zu attackieren und Bälle zu erobern. Das passt hervorragend in die Spielweise von Steffen Baumgart, deswegen ist er für mich gesetzt. Jonas Meffert hat vielleicht einen eher unauffälligen Eindruck in der Vorbereitung hinterlassen. Genauso
so kennt man ihn ja immer. Ja.
So kennt man Jonas Meffert natürlich auch, völlig korrekt, der Einwand. Emanuel Ferrei ist aktuell für mich enorm wichtig für diese Mannschaft, solange Davy Selke und Robert Latze noch nicht im Vollbesitz ihrer Kräfte sind, weil irgendwer muss ja auch die Tore schießen. Und ich glaube, auf die Torgefahr von Emanuel Ferrei sollte der HSV nicht verzichten. Deswegen würde ich mal davon ausgehen, dass Ferrei in Köln beginnen wird. Wie sich es dann taktisch anordnet, ob Baumgart lieber auf Reis oder Meffert verzichtet oder Karabetz, alle werden natürlich nicht spielen können. Das wird sich dann zeigen. Aber Daniel El Fadli ist für mich gesetzt und ich denke auch, dass er in Köln mit einer Doppelsechs spielen wird.
Das hat natürlich auch viele Auswirkungen dann auf die Besetzung der Startelf und auch auf die Positionierung. Jetzt hast du Karabetz gerade schon angesprochen. Der soll ja so im Prinzip die Rolle von Laszlo Benesch dann auch ausfüllen und ihn ersetzen. Ist er dieser Typ, der dann auch ähnlich wie Benesch viele Bälle fordert, ne, mit seinem starken linken Fuß, den er ja offenbar hat, dann auch Tore schießen und vorbereiten kann? Traust du ihm das schon zu, diese Rolle einzunehmen und Benesch zu ersetzen?
Also es ist natürlich nachvollziehbar, dass die Frage kommt. Ich glaube aber, man tut dem Jungen keinen Gefallen, wenn man ihn nach jedem Spiel dann mit Laszlo Benes vergleicht. Ich denke nicht, und da muss man auch kein großer Prophet sein, dass er auf die Werte von Benes der vergangenen Saison kommen wird. Er muss sich natürlich auch erst gewöhnen, auch an die neue Liga. Er ist auch noch nicht der gleiche Typ wie Benes, der wirklich permanent den Ball gefordert hatte und wirklich auch eine tragende Rolle am Spiel haben wollte. Das ist Karabetz noch nicht. Er hat aber einen wirklich sehr, sehr, sehr starken und feinen linken Fuß. Seine Standards sind wirklich richtig gut. Er kann direkte Freistöße in den Winkel zirkeln. Er hat ein hervorragendes Auge, Spieler mit tiefen Pässen in Szene zu setzen. Also ein Bakariata an Topform zum Beispiel in Kombination mit Karabetz wäre eigentlich das optimale Gespann auf dem Platz. Und gleichzeitig kann er auch wirklich Flanken mit viel Schnitt in den Strafraum schlagen. Also er bringt schon viel mit, aber er taucht auch noch zu oft unter, sowohl in den Spielformen, im Training als auch in den Testspielen. Deswegen glaube ich, geben wir dem Jungen mal ein bisschen Zeit. Ich denke, er kann den Fans noch viel Freude bereiten, aber sicherlich nicht von Anfang an auf dem Niveau von Laszlo Benes.
Okay, vielleicht kannst du mal ein bisschen auch den Trainer Steffen Baumgart beschreiben. Also er hat ja einen schwierigen Start gehabt in Hamburg, wurde sehr, sehr kritisch dann auch begleitet, hat natürlich dann auch nicht die Ergebnisse geholt, hat den Aufstieg nicht geschafft. Stefan Kunz, der neue Sportvorstand, hat sich dann aber relativ schnell auch entschieden, mit Steffen Baumgart weiterzumachen, ihm diese Chance zu geben, auch mal eine eigene Vorbereitung zu haben, seine Ideen auch wirklich über mehrere Wochen der Mannschaft aufzuzeigen mit Zeit. Und man hatte jetzt so das Gefühl, auch wenn ich es nur aus der Ferne jetzt etwas beobachtet habe, dass Steffen Baumgart schon deutlich entspannter wirkt. Also er war ja wirklich sehr, sehr knurrig unterwegs, sehr, sehr empfindlich auch, was kritische Fragen dann angeht, hat sehr viel rumgepoltert, auch teilweise in Medienrunden, in Pressekonferenzen, sehr, sehr sich angegriffen gefühlt teilweise sogar. Wie erlebst du ihn jetzt aktuell?
Also es gibt manchmal so einfache Beispiele, die so seine Thesen auch letztlich unterstreichen. Und wir beide kennen es ja auch, wenn wir Fotos für unsere Artikel suchen. Und natürlich haben wir in der Vergangenheit auch häufig Steffen Baumgart gezeigt. Und es gab eigentlich fast nie einen lächelnden Steffen Baumgart zu sehen in der Fotoauswahl. Und das hat sich jetzt wirklich völlig gedreht. Und das ist eben kein Zufall. Ja, das liegt nicht daran, dass der Fotograf besseres Timing hatte als noch in der vergangenen Rückrunde, sondern er präsentiert sich wirklich lockerer, etwas gelöster. Jetzt muss man natürlich auch den Zeitraum einordnen. Er kam als Heilsbringer. Eigentlich waren sich alle sicher in dem Moment, als Steffen Baumgart verpflichtet wurde, jetzt steigt der HSV auf. Also er ist mit dieser enormen Drucksituation in den Start gegangen, hat es dann nicht geschafft. Dann hat er relativ schnell auch das Vertrauen, auch der Anhänger verloren. Hat auch gemerkt, wie beliebt auch sein Vorgänger Tim Walter vielleicht auch war in Fankreisen und dass er da schon auch erstmal ein bisschen was sich erarbeiten muss, um hier weiterhin auch geliebt zu werden oder überhaupt geliebt zu werden. Und jetzt nutzt er aber die Zeit in der Vorbereitung. Er spricht mehr mit den Spielern. Ich bekomme auch mit, dass die Spieler inzwischen seine Art besser verstehen. Also man muss ja dazu sagen, dass viele Spieler kannten es bisher unter ihren Trainern ihrer Laufbahn so, dass wenn sie angeschrien wurden, dann war der Trainer meistens sauer und dann wussten sie, okay, da habe ich wohl ordentlich was verbockt und das muss ich ändern. Steffen Baumgart schreit aber permanent und er schreit halt, um die Spieler zu motivieren. Er schreit nicht, um sie zu kritisieren. Und das mussten die Spieler auch erstmal verstehen. Das hat sicherlich ein bisschen Zeit gebraucht. Und Steffen Baumgart hat auch selber gesagt, jetzt im Trainingslager, dass er diese Zeit für sich auch nutzt, um seine Spieler besser kennenzulernen, aber auch, dass sie ihn besser kennenlernen. Und er hat auch immer wieder mit seinem Humor, den versteht einfach nicht jeder beim HSV. Und jetzt so langsam fügt sich das aber alles ein. Die Spieler lachen auch mal mit ihm, er nimmt viel in den Arm. Er nimmt sich auch Zeit für Einzelgespräche, gerade auch für die Youngster. Das war in der Vergangenheit vielleicht nicht in dieser Häufigkeit zu sehen wie aktuell. Er setzt damit auch den Plan um, den er mit Stefan Kunz besprochen hat, nämlich auch die Nachwuchsspieler zu integrieren zumindest, um dann natürlich auch perspektivisch sie zu Einsatzminuten in der zweiten Liga zu bringen. Und Stefan Kunz hat auch gesagt, dass er das eben positiv honoriert, dass ein Trainer nicht nur behauptet, er würde dieses Ziel jetzt angehen, sondern dass er dann auch in der täglichen Arbeit sieht, dass daran auch wirklich gearbeitet wird und dass die Umsetzung auch stattfindet. Natürlich müssen die Youngster dann auch zur Einsatzzeit kommen, aber erstmal nimmt sich Steffen Baumgart Zeit für sie, präsentiert sich lockerer auch in der Öffentlichkeit, geht auch mehr auf die Fans zu. Jetzt wollen wir aber mal abwarten, ob er das alles durchhält, wenn der Liga-Alltag dann auch wieder losgeht.
Ja. Man hatte ja auch in der Rückrunde das Gefühl, als er kam, nach 2,5 Jahren, Tim Walter musste sich auch die Mannschaft erstmal gewöhnen an diesen neuen Fußball. Auch wenn Jonas Bolt damals gesagt hat, es ist ja eigentlich nur eine etwas leichte Anpassung des Weges. Aber am Ende war es dann ja doch ein ganz anderer Fußball, den Steffen Baumgart spielen lassen wollte. Also mit diesem hohen Anlaufen, mit diesem intensiven Fußball, Pressing, marschieren, viele Flanken. Da tat sich die Mannschaft schwer mit und jetzt war so die Frage, verändert sich Steffen Baumgart ein wenig auch in seiner Idee oder hat jetzt einfach die Mannschaft auch mehr Zeit gehabt, seine Ideen wirklich umzusetzen? Hast du das Gefühl, dass er vielleicht auch Steffen Baumgart sich ein bisschen angepasst hat mit seiner Art?
Also diese leichten Umstellungen beziehungsweise keine 180-Grad-Wende war ja angekündigt worden von Jonas Bolt. Die habe ich tatsächlich auch nicht gesehen, da bin ich erstmal bei dir. Ich fand schon, dass die Veränderungen im Vergleich zu Tim Walter enorm waren und dass dafür dann auch sicherlich der Zeitpunkt nicht optimal war, das mitten in einer Rückrunde durchzuführen. Von daher tut mir die Vorbereitung schon gut. Was man aber sieht, und das ist sicherlich auch bedingt dadurch, dass mit Davy Selke und Robert Latzel aktuell noch nicht so 100%ig zu planen ist, was man weiterhin sieht, ist, dass die Mannschaft sich schwer tut, aus dem Spiel heraus sich Torchancen zu erspielen. Das war ja auch schon das Thema, als er übernommen hatte in der vergangenen Rückrunde. Ich merke aber, dass er taktisch noch flexibler sich präsentiert. Also es gibt nicht dieses eine starre System. Auch wir Journalisten werden in der neuen Saison immer wieder vor der Herausforderung gestellt, wie wir das Schema jetzt eigentlich anordnen wollen. Nehmen wir das gegen den Ball, nehmen wir das mit dem Ball, nehmen wir das bei Rückstand, nehmen wir das bei Führung. Also man merkt schon, dass sie wirklich sehr flexibel auch agieren. Teilweise finden sogar wieder Positionsrochaden statt, wie man sie eigentlich nur unter Tim Walter gesehen hatte, wenngleich bei Steffen Baumgart die Abwehrspieler nicht eingebunden sind in diese Positionsrochaden. Aber zumindest in der Offensive hat er wahrscheinlich auch einfach gemerkt, okay, das tat der Mannschaft schon gut, da in gewissem Maße zu rotieren, um den Gegner auch zu verwirren und Räume zu schaffen, um dann eben auch Torgefahr zu erzeugen. Und ja, ich denke aber trotzdem, dass es jetzt vor allem auf die Trainingswoche vor dem Köln-Spiel ankommen wird, weil sie eben in Österreich den Fokus sehr auf Ballbesitz des Gegners und eigene Pressing-Momente gelegt haben, auch auf den eigenen Spielaufbau, Standards vor allem, aber eben nicht unbedingt eigene Abschlüsse und eigene Spielzüge. Und das werden sie jetzt, denke ich, auch wirklich verstärkt trainieren in der letzten Woche vor Köln, weil man muss natürlich auch aus dem Spiel heraus Torgefahr erzeugen können. Und das ist aktuell noch verbesserungswürdig.
Mhm. Lass uns dann vielleicht zum Abschluss auch nochmal über Transfers sprechen. Also drei Neuzugänge sind jetzt da mit Elfadli, Karabetz und Selke. Dazu hat man ja noch dann Poreba vorher schon fest verpflichtet, hat Zikadunic auch nochmal neu verpflichtet, beziehungsweise da die Leihe verlängert. Aktuell, also du hast es gesagt, wird noch ein Rechtsverteidiger gesucht. Kommt darüber hinaus dann noch jemand? Ist schon klar, auf welcher Position der HSV sich noch verstärken will. Also ich glaube, Stefan Kunz hat ja schon mal gesagt, in der Innenverteidigung würde er nochmal nachbessern wollen, wenn Mario Vuškovic dann doch 4 Jahre gesperrt wird. Also das Urteil ist ja jetzt bald zu erwarten. Vielleicht kannst du da auch was zu sagen. Du hast den Fall ja dann auch seit 1,5 Jahren betreut. Was rechnest du da im Fall Vuškovic dir aus? Glaubst du, dass er dann auch, wenn er freigesprochen wird, zeitnah auch dann schon wieder eine Verstärkung sein kann? Er hat dann ja auch 1,5 Jahre kein Fußball gespielt. Ja, waren jetzt viele Fragen, aber vielleicht kannst du das mal zusammenfassen.
Tja, das ist die große Frage, in welchem körperlichen Zustand Mario Vuškovic dann auch zum HSV käme, sollte er freigesprochen werden. Die Frage kann keiner so richtig beantworten. Das Problem, was er hat, ist ja, normalerweise, wenn Spieler 1,5 Jahre ausfallen, dann kommen sie aus einer Verletzung und man weiß, man muss sie behutsam aufbauen. Er hat aber 1,5 Jahre Vollgas gegeben, allerdings Vollgas im Einzeltraining. Er durfte eben nicht mit einer Mannschaft trainieren, so sehen es nun mal die Anti-Doping-Regularien vor. Er durfte auch nicht sich auf offiziellen Trainingsplätzen von registrierten Teams fit halten. Und es ist natürlich schon nochmal eine andere Belastung, das weiß jeder, der mal Fußball gespielt hat. Man kann das nicht alleine simulieren, diese Belastung im Teamtraining oder auch im Fußballspiel, dann auch in einem Pflichtspieleinsatz. Natürlich auch das Zusammenspiel mit den Mitspielern und so weiter, das muss sich sicherlich alles erst einfügen. Ich bekomme aber mit, dass der HSV ihm die nötige Zeit geben würde, sollte er zurückkommen aufgrund eines Freispruchs, dass man ihm da keinen Druck setzen würde, wann er denn dann wieder wirklich auch eine Verstärkung für die Mannschaft darstellen soll, sondern er bekäme alle Zeit der Welt, um sich dann auch wieder in Ruhe zu akklimatisieren. Vielleicht geht es auch schneller, als alle denken. Es ist wirklich das große Mysterium, da kann man keine Prognose abgeben. Genauso wenig, wie das Urteil letztlich ausfallen wird. Eigentlich war ich mir wirklich sicher, dass man den Worten des Vorsitzenden dänischen Richters Lars Hilliger vor dem Kass in Lausanne Glauben schenken kann, als er ankündigte, bis zum Saisonstart verspreche ich allen Verfahrensparteien, also NADA, WADA, DFB und Vuškovic, verspreche ich allen Verfahrensparteien ein Urteil. Der Saisonstart steht im Prinzip vor der Tür jetzt am Freitag. Es ist auch so, dass die Anwälte das Urteil 2-3 Tage vorher bekommen, bevor es öffentlich wird, da die Anwälte aber das Urteil immer noch nicht vorliegen haben. Ist wirklich nicht davon auszugehen, dass es jetzt bis zum Köln-Spiel dann auch klappt. Habe ich erfahren, dass der Kass seine eigenen Fristen beliebig oft verlängern darf. Von daher, ja, finde ich es trotzdem ein Stück weit intransparent, es im O-Ton in der Gerichtsverhandlung anzukündigen, es bis 2.8. auf jeden Fall zu schaffen. Das wäre tatsächlich im Vergleich zu vorherigen Kassurteilen wäre das ein schneller Ablauf. Das muss man auch sagen. Also es ist jetzt nicht so, dass sie sich übermäßig viel Zeit lassen. Einordnen muss man dann wirklich sagen, dass es ganz normal ist, dass sich so ein Prozess der Urteilsfindung über Monate hinzieht. Also ich habe von einem Anwalt gehört, dass er auch schon mal 14 Monate auf das Urteil seines Klienten warten musste. Das geht im Fall Vuskovic natürlich nicht, weil die DFB-Sperre jetzt im November ausläuft und er darf ja 2 Monate vor Ablauf der Sperre auch wieder ins Teamtraining integriert werden. Aber im Lager von Mario Vuskovic wird aktuell nicht mal mehr ausgeschlossen, dass er schon wieder ins Teamtraining im September einsteigt, weil das Urteil einfach noch nicht da ist und bis dahin gilt ja die DFB-Sperre und dann trainiert er vielleicht ein paar Wochen mit und danach kommt das Urteil und dann ist eben immer noch möglich, dass er für 4 Jahre aus dem Verkehr gezogen wird und da will man sich ehrlicherweise gar nicht vorstellen, wie er das dann mental verarbeiten sollte, nachdem er schon wieder in die Kabine zurückgekehrt wäre. Also ich hoffe einfach auch für den Jungen, dass man zumindest jetzt in den nächsten Wochen, bevor September dann endlich ein Urteil fällt und er dann auch Klarheit hat, weil diese Phase der Ungewissheit ist für ihn natürlich auch enorm schwer. Stefan Kuntz hat sich mit ihm getroffen und mit seinen Eltern im Volksparkstadion und ist mit ihm einmal alle Szenarien durchgegangen, hat ihm auch einen Weg aufgezeigt, wie man ihm auch weiterhin helfen würde, selbst wenn er jetzt für 4 Jahre gesperrt würde. Ich könnte mir vorstellen, dass er dann auch im Verein weiterhin ein gern gesehener Gast ist und vielleicht auch eine andere Funktion dann, dass man irgendwie versuchen würde, die Zeit zu überbrücken, um ihn dann noch vor allem finanziell zu unterstützen. Aber soweit ist es noch nicht. Alle warten jetzt erstmal ein Urteil ab. Und wie du schon gesagt hast, davon hängt auch die Kaderplanung ab. Der HSV zockt ein Stück weit auf den Freispruch von Mario Vuskovic, will bis Klarheit herrscht noch keinen neuen Innenverteidiger verpflichten. Da sich das Urteil ja aber, wie gerade analysiert, bis zum Ende der Transferperiode in jedem Fall hinziehen könnte, kann es natürlich sein, dass dann alle Innenverteidiger, die der HSV gerne hätte, bereits bei anderen Vereinen untergebracht sind. Also das ist schon ein Stück weit ein Poker um den letzten Posten in der Abwehr. Mal schauen, ob dieser Plan so aufgeht.
Ja, Plan vielleicht noch so als letztes Stichwort. Gibt es noch eine weitere Planstelle? Glaubst du, dass der HSV vielleicht auch offensiv noch irgendwas machen wird? Stichwort Flügelposition. Es gibt ja auch noch ein paar Personalien, wo vielleicht auch noch ein Abgang im Raum steht. Ich glaube, Stefan Kuntz hat ja auch schon mal gesagt, er will den Kader eigentlich noch verkleinern. Wie siehst du da aktuell die Pläne des HSV?
Also da Steffen Baumgart in Zukunft auf Flanken setzen will, wenn Selke und Glatzel spielen und Levin Öztunali und Bakariata sicherlich einiges mitbringen, aber nicht unbedingt Qualitäten im Flankenschlagen haben, könnte ich mir schon vorstellen, dass Steffen Baumgart, auch wenn er intern und extern nicht der Typ ist, der groß Transfers fordert, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass er sehr gerne noch einen neuen Flügelspieler hätte. Ich sehe aktuell die Situation aber auch so, dass der HSV erst jemanden abgeben müsste, vor allem auch jemand, der über entsprechendes Gehalt bezieht, also zum Beispiel Levin Öztunali, bevor man dann eben auch einen Neuzugang holen würde. Bei Öztunali sehe ich allerdings aktuell keinen Markt, ist einer der Topverdiener in Hamburg, hat ein enttäuschendes Jahr hinter sich. Mir fehlt da aktuell die Fantasie, wer ihn aus Hamburg loseisen sollte, wo er dann eben auch das Gleiche verdienen könnte wie hier. Deswegen, ja, kann es sein, dass dieser eine Flügelspieler eben nicht kommt. Es sei denn, man kriegt last minute noch eine günstige Leihe. Ja, vielleicht gibt es da auch einen Verein, der seinen Spieler gerne irgendwo parken möchte und auch Teile des Gehalts übernehmen würde. Das sind so Geschichten, die sich ja dann häufig erst in den letzten 2 Tagen oder vielleicht sogar am Deadline selber erst entwickeln. Da könnte ich mir schon vorstellen, dass dann in der Offensive durchaus noch was möglich ist.
Ja, Abgänge, also Daniel Heuer-Fernandes ist ja aktuell jetzt nur die Nummer 2. Er wird auch die Nummer 2 bleiben, auch wenn Matteo Rapp gerade verletzt ist. Glaubst du, dass er nochmal versuchen wird, einen neuen Verein zu finden? Oder ist er jetzt auch vielleicht dann doch ganz zufrieden? Was heißt zufrieden? Er hat sich damit abgefunden, erstmal jetzt als Herausforderer in die Saison zu gehen und hofft dann vielleicht seine Chancen nochmal zu bekommen und die Nummer 1 sich wieder zurückzuerkämpfen. Glaubst du, dass Daniel Heuer-Fernandes auch dann über die Transferfrist hinaus beim HSV bleibt?
Also Daniel Heuer-Fernandes bekommt natürlich auch mit, dass obwohl er alle 3 Testspiele in Österreich im Tor stand, weil Matteo Raab eben wegen eines Infekts ausgefallen ist, fast das ganze Trainingslager verpasst hat. Und trotzdem bekommt Daniel Heuer-Fernandes mit, dass er nur die Nummer 2 ist, sobald Matteo Raab wieder fit ist. Ja, möglicherweise wird das in Köln noch nicht der Fall sein. Alle gehen zwar davon aus, aber man weiß es ja nicht hundertprozentig. Aber sobald Raab da ist, steht er wieder im Tor. Das heißt, ich glaube schon, dass er gerne nochmal den Verein wechseln würde, also Daniel Heuer-Fernandes, um wirklich auch als Nummer 1 in die neue Saison zu gehen. Es ist aber für Torhüter bekanntlich nicht ganz so einfach. Die Anzahl der Plätze ist begrenzt. Es ist auch noch nicht wirklich Bewegung im Torhütermarkt. Ja, vielleicht muss da erst irgendwo anders ein Dominostein ins Fallen kommen, damit da richtig Bewegung reinkommt. Also ich glaube, dass sein Berater sich schon wirklich bis zum letzten Tag umgucken wird. Aber ob er dann wirklich auch das Angebot bekommt, das ihn überzeugt, das sehe ich aktuell noch nicht. Ich könnte mir schon vorstellen, dass er am Ende dadurch bleibt.
Vor allem müsste der HSV dem ja dann auch dem Wunsch entsprechen und sich dann einen neuen Torhüter suchen. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass vielleicht der HSV dann eher sagt, sorry, du hast hier Vertrag, wir brauchen dich, du bist unsere Nummer 2 und hast die Chance auch irgendwann wieder die Nummer 1 zu werden. Von daher, ja, würde ich jetzt mal die Prognose stellen, dass Daniel Fernandes beim HSV bleibt. Und vielleicht als Abschlussprognose, nächste Woche in Köln, du wirst mit dabei sein. Was glaubst du, wie weit ist der HSV schon? Was ist dem HSV zum Saisonstart zuzutrauen?
Ja, die Defensive steht recht stabil. Der Offensivmotor stockt noch. Ich glaube, ein Punkt in Köln wäre ein Erfolg für den HSV. Ich sehe jetzt die Offensivprobleme, die wirklich gerade auch offenkundig sind, sehe ich jetzt nicht gelöst in dieser einen Woche. Von daher tippen wir mal optimistisch ein 1-1. Das Ergebnis würde, glaube ich, jeder unterstreichen beim HSV oder unterschreiben. Und dann gilt es natürlich auch, sich weiter vor allem offensiv zu verbessern vor dem Heimspiel gegen Hertha.
Sehr schön. Dann würde ich sagen, war es das für heute. Vielen Dank, Stefan, für die vielen Auskünfte und Einblicke in die Vorbereitung des HSV. Eine Woche ist ja noch Zeit. Wir melden uns dann in der kommenden Woche nochmal wieder, dann auch mit einem externen Gast, so wie er das von uns kennt. Und genau, dann wirst du wahrscheinlich auch wieder mit dabei sein. Ich bin dabei und ihr wisst, in Hamburg sagt man Tschüss und bei uns heißt das auf Wiederhören.
Sehr gerne und Tschüss.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.